Sebastian Ramschbeck ist seit Herbst 2014, habe ich das richtig im Kopf? Seit Herbst 2014 Korrespondent in Brüssel und er wird uns jetzt die quasi spiegelbildlich die andere Seite darlegen, was das Ganze für die EU bedeutet. Indirekt bedeutet es ja für die Schweiz einiges, aber das liegt vielleicht noch vorläufig ein bisschen mehr am Rande. Aber vielleicht kommst du auch mit deinem Wort auf das zu sprechen oder wenn nicht.
In der Fragerunde.
In der Fragerunde, danke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das macht sehr viel Spaß jetzt schon bis jetzt und sicher auch noch im Laufe des Referats und der Fragen. Ich fand diese Idee von Frau von Katrin Karlweit, meiner Vorrednerin, Shepherds da, oder klingt das nur in meinen Ohren so Shepherd? Alles gut. So gut mit der Familienaufstellung, habe ich gedacht, man müsste eigentlich über die EU auch mal eine kleine Familienaufstellung machen, um einfach ein bisschen locker einzusteigen. Das ist jetzt noch nicht Teil des Referats Stärkung oder Schwächung der EU nach dem Brexit. Sie müssen sich vorstellen, die Runde, die Sie meistens sehen, also nicht Ihre Runde, sondern die Runde, die Sie meistens am Fernsehen sehen, der Staats- und Regierungschefs, der Europäische Rat, der European Council, le Conseil Européen, das sind ungefähr gleich viele Leute wie Sie. Also ein bisschen weniger, Sie sind, glaube ich, ungefähr 38 hier am Tisch. Bei der EU sind es 28 Staats- und Regierungschefs, dann sitzen aber noch ein paar andere am Tisch. Also es ist ungefähr eine gleich große Runde. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, Sie müssten hier einstimmig etwas entscheiden in dieser Runde. Das ist die Europäische Union. Also die Birgit wäre natürlich die Angela Merkel. Und die würde auf die Uhr schauen und sagen, dieser Sondergipfel in Dublin, da haben wir noch eine Zeitverzögerung, jetzt müssen wir doch eigentlich schon mal Mittagessen gehen. Es ist doch eigentlich schon fast 12 Uhr und bei uns in Deutschland isst man um 12 Uhr, jetzt sollten wir doch mal Mittagessen gehen. Und eigentlich würden Sie ja immer machen, was Angela Merkel tut, das haben Sie jetzt jahrelang so gemacht. Aber seit sie die Wahlen verloren hat und 1 Million Flüchtlinge reingelassen hat in die EU, glauben Sie nicht mehr so wirklich, was Angela Merkel erzählt. Und deshalb hat sie nicht mehr die gleiche Kraft, die sie vorher hatte. Und dann käme natürlich der Grieche, Alexis Tsipras, und würde sagen, nein, nein, wir essen erst um 2 Uhr. Kommt gar nicht in Frage, dass wir jetzt schon Mittag essen. Sonst lege ich mein Veto ein und werde irgendeinen Gasvertrag mit Wladimir Putin unterzeichnen, wenn wir noch jetzt schon Mittag essen gehen. Und dann käme vielleicht Emmanuel Macron, ich glaube, das müsste Marc sein, der Schönste, der Jüngste, der Dynamischste in der Runde, weil sagen, wir wollen gar nicht Mittag essen, denn wir haben so viel zu tun, wir müssen ja die ganze EU jetzt reformieren und auf eine neue Grundlage stellen, da haben wir keine Zeit zum Mittagessen. Und dann käme wahrscheinlich der Peter, der sowieso nicht zuhört, sondern auf seinem iPad rum. Das wäre dann der Orban, der Viktor Orban. Der würde jetzt rausgehen und eine Pressekonferenz machen und sagen, diese Runde von der EU hier, die sind so bedeppert, die kriegen nicht mal Mittagessen hin. Genau, und dann hätten wir natürlich, Erich Gisling würde natürlich Jean-Claude Juncker spielen. Wir müssten dann einfach hier das Wasser mit Gin und Tonic ersetzen. So etwa läuft ein europäischer Rat ab. Aber das war jetzt nur so inspiriert von dieser lustigen Familienaufstellung von Katrin Karlweit. Und ich will mich jetzt ein bisschen ernsteren Fragen beziehungsweise einer ein bisschen ernsteren Frage zuwenden, der Frage, ob die EU nach dem Brexit gestärkt oder geschwächt ist. Natürlich ist das eigentlich eine Frage, die erst intelligente Köpfe, Historiker, Politikwissenschaftler in 20, 30, 40 Jahren abschließend werden wirklich beurteilen können. Ich versuche trotzdem hier ein paar Gedanken, Anekdoten, Thesen zu teilen mit Ihnen, um diese Frage vielleicht so ein bisschen annäherungsweise beantworten zu können. Das wurde ja schon mehrfach gesagt heute und das ist schon immer wieder wichtig in Erinnerung zu rufen. Großbritannien ist zwar Mitglied der Europäischen Union seit 46 Jahren, aber Großbritannien ist natürlich nicht wirklich ein richtiges Mitglied. Ich werde immer ein bisschen überspitzt formulieren, wie das bei Fernsehjournalisten so üblich ist. Also Sie sehen hier die ganz blauen Länder, das sind die Länder, die wirklich überall mitmachen bei der Europäischen Union. Die Briten machen bei vielen Programmen, Projekten nicht mit, deshalb sind sie hier so hellgrün. Also konkret, sie haben den Euro nicht als Währung, sie haben keine Reisefreiheit im Rahmen des Schengener Reiseraums, sie nehmen auch nicht an der gemeinsamen Asylpolitik teil, sie haben einen Rabatt auf die Mitgliederbeiträge. Man könnte diese Liste noch erweitern. Es gibt immer wieder Untersuchungen, die versuchen herauszufinden, wie sind europäische Länder eigentlich tatsächlich vernetzt mit ihren anderen europäischen Partnerländern. Also zum Beispiel, was das Handelsvolumen gemessen an der Wirtschaftskraft angeht, was die Grenzübertritte betrifft, was die Investitionen betrifft. Also da kann man eine unendlich lange Liste von Indikatoren machen. Und ich habe immer wieder solche Studien gelesen und die sind zum Teil ein bisschen anders vom Ranking, aber sicher alle Studien kommen zum Schluss, dass die Schweiz viel mehr Mitglied der Europäischen Union ist als Großbritannien. Wenn man es einfach an den Fakten misst, was jetzt handelsmäßig, investitionsmäßig, grenzübertrittsmäßig, reisemäßig wirklich passiert. Also darauf wurde heute schon hingewiesen, aber es ist, glaube ich, in jedem Referat wichtig hinzuweisen, wenn man über den Brexit, die EU und die gegenseitigen Folgen spricht. Großbritannien ist nur so bedingt Mitglied der Europäischen Union. Und worauf ich jetzt gar nicht lange eingehen will, es war natürlich nie eine Liebesbeziehung. Es gibt eigentlich keinen britischen Premierminister seit Margaret Thatcher, den man wirklich als europhil bezeichnen könnte. Tony Blair hat sich vielleicht selber ein bisschen so gesehen, aber es war sicher keine Love Affair. Ich werde jetzt darauf aber nicht weiter eingehen, weil es ja in den beiden vorhergehenden Referaten schon zu Genüge getan wurde. Von dem her war dieser Brexit-Entscheid eigentlich auch nicht so eine wirkliche Überraschung, finde ich. Also ich habe zumindest eine Flasche Champagner gewonnen mit einer Wette, die ich gemacht hätte. Ich hätte mit mehr Champagnern wetten sollen, weil eigentlich schon so ein bisschen die Überlegung natürlich bei manchen da war, also ein Land, dem, wo der Bevölkerung seit Jahrzehnten erzählt wird, das Schlechteste, was es gibt auf der Welt, ist die Europäische Union. Wieso soll dieses Land, sollen die Bürger dieses Landes dann plötzlich für Remain stimmen? Und von dem her war es vielleicht nicht eine wirkliche Überraschung, aber trotzdem natürlich ein Schock. Am 24. Juni 2016, am Tag nach der Abstimmung, Ich habe mir nicht viel überlegt, obwohl ich gewettet habe, habe ich bis morgens um 3 Fernsehen geschaut und da musste ich um 5 aufstehen. Das war ein bisschen schlecht geplant. Also wie bei einer Naturkatastrophe hat das Außenministerium der Schweiz, das EDA, hat eine Hotline eingerichtet am Morgen des 24. Juni, wo die Bürger anrufen konnten, wie bei einem Terroranschlag oder bei einer Naturkatastrophe. Und das Schweizer Fernsehen hat auch das getan, was es tut, wenn es eine Naturkatastrophe oder einen Terroranschlag gibt. Es hat eine Sondersendung gemacht um 7 Uhr morgen. Das ist eine unmögliche Zeit für einen Fernsehjournalisten. Und da wurde mir genau die gleiche Frage gestellt, die mir Werner van Hent für dieses Referat aufgetragen hat. Ist das jetzt eine Stärkung oder eine Schwächung? Ist das der Anfang vom Ende? Ist das vielleicht aber auch die Möglichkeit eines Neuanfangs für die Europäische Union? Und ich habe damals so sinngemäß gesagt, es gibt das Vorherrschende, das meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlichere Szenario einer Schwächung der Europäischen Union. Vielleicht nicht so sehr wegen eines direkten Dominoeffekts, also daran hätte ich jetzt nicht so wirklich geglaubt, dass jetzt einfach ein Staat nach dem anderen austritt, aber dass halt die EU-kritischen, die EU-skeptischen, die EU-feindlichen Kräfte in verschiedenen Ländern, gerade auch in Ländern wie Deutschland oder Frankreich oder den Niederlanden Auftrieb erhalten, dass auch Staats- und Regierungschefs wie Merkel oder Rutte oder damals noch Hollande sich noch mehr gegen Brüssel positionieren und sagen, ja, wir sehen ja, die Briten sind ausgetreten, weil es ihnen nicht wohl war in dieser Europäischen Union. Wir müssen jetzt das alles ein bisschen runterfahren. Wir müssen jetzt vielleicht die Personenfreizügigkeit oder andere Sachen einschränken. Also man hat diese These gehabt. Ich habe das auch als eine mögliche und vielleicht die wahrscheinlichere Variante betrachtet und die eher ein bisschen unwahrscheinlichere Variante, Variante 2, dass man sich eben nach dem Brexit zusammenrauft und dass es ein bisschen aufwärts geht. Zum Glück habe ich da nicht gewettet, weil ich glaube, meine Prognose lag da eher falsch. Also heute hat man das Gefühl, die EU ist in einer Champagnerlaune wie schon lange nicht mehr. Dieses Video, ich weiß nicht, das ist immer schwierig, in PowerPoint-Videos abzuspielen. Das ist irgendwie noch schwieriger, als Brexit-Verhandlungen zu führen. Aber es ist eigentlich ein lustiges Video. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Es ist letzte Woche aufgenommen worden im EU-Parlament. Es gibt nur eine Amateuraufnahme. Das wurde nicht von einem offiziellen Kameramann festgenommen, als Juncker und Farage sich High Five gemacht haben. Und diese beiden Herren, die sich da so küssen und High Five machen und so weiter, die stehen sicher für die Erkenntnis im Moment, nach 2 Jahren, 2 Jahre nach dem Referendum, dass es der EU eigentlich erstaunlich gut geht und dass der Brexit eigentlich erstaunlich wenig negative Auswirkungen bis jetzt gehabt hat. Im Gegenteil, es gibt so etwas wie ein neues Selbstvertrauen in der Europäischen Union. Das hat sicher auch zu tun mit der Wahl vor einem Jahr von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten. Wie weit jetzt da Ursache, Wirkung mit Brexit das zusammenhängt, da könnte man natürlich jetzt stundenlang drüber diskutieren. Aber man hat schon das Gefühl, es gibt auch messbar, die Wirtschaft geht aufwärts, die Umfragewerte in den einzelnen Ländern zugunsten, also wie die Leute die EU betrachten, das entwickelt sich positiv. Und vielleicht jetzt mehr auf der anekdotischen Ebene, aber man hat auch das Gefühl, dass das Verhandlungsteam, das die Brexit-Verhandlungen führt, ist einfach wahnsinnig gut vorbereitet und wahnsinnig effizient. Ich erinnere mich, ein paar Tage nachdem May den Artikel 50 ausgelöst hat, also die eigentliche Brexit-Verhandlung dann beginnen konnte, das war ja nicht direkt nach dem Referendum, sondern erst ein Jahr später, hat diese Frau Sabine Weyand, das ist die Nummer 2 hinter Barnier, hat ein Background-Briefing gemacht, also ein Hintergrundgespräch für Journalisten, geschlossene Türen, keine Kameras, aber dort erfährt man als Brüssel-Korrespondent immer so ein bisschen, was wirklich läuft, beziehungsweise was die EU meint, man müsse dann schreiben, dass wirklich läuft. Und ich erinnere mich, dass mehrere Journalistenkollegen und ich auch aus diesem Background-Briefing mit Sabine Weyand, einer Deutschen, rausgegangen sind und gedacht haben, die ist so wahnsinnig gut vorbereitet. Und die Fragen von britischen Journalisten hat sie dermaßen gut immer beantwortet. Alles war klar, wir werden diese Verhandlungen zu einem guten Ende führen, für uns Europäer zu einem guten Ende führen. Also hat man so wirklich auch ein neues Selbstvertrauen gespürt, was man während der Flüchtlingskrise, während der Griechenlandkrise, während anderen Krisen nicht so gespürt hat in Brüssel, wo man auch gemerkt hat, der ganze Apparat ist verunsichert. Und da gibt es auch viele Zweifel zwischen den Zeilen. Und in der ganzen Brexit-Geschichte mit diesem Verhandlungsteam hat man von Anfang an gemerkt, we make it be a success. Das war schon sehr, einfach auf der Gefühlsebene, auf der atmosphärischen Ebene war das schon sehr beeindruckend. Ja. Ich weiß, ja. Das war eines der meistgetweeteten Fotos aus der Europäischen Union-Zentrale der letzten Monate, genau, weil hier keine Unterlagen liegen. Danke. Warum hat man das Gefühl, den Eindruck, dass es der EU im Moment relativ gut geht, jetzt auf den Brexit bezogen? Es gibt natürlich ganz viele Faktoren. Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, was sonst alles sich vielleicht in den letzten Monaten und Jahren zugunsten der EU entwickelt hat, aber jetzt wirklich nur auf den Brexit bezogen. Ich habe ja nur 20 Minuten Zeit und will es möglichst kurz halten, damit wir Zeit haben für viele Fragen und Antworten. Ich glaube, man muss schon auch einfach mal ein bisschen die Logik dieser Verhandlungen verstehen. Diese erste Phase, Katrin hat das ja ausgeführt, es gibt diese erste Phase der Verhandlungen, wo es eigentlich um die Scheidung geht, um die Trennung, um die eigentlichen Modalitäten des Austritts. Und in diesen Verhandlungen geht es letztlich, und das hat man vielleicht am Anfang auch nicht so ganz begriffen, geht es halt immer um Fragen, wo letztlich die EU-Staaten alle am gleichen Strick, am selben Strick ziehen. Also bei der Frage der Finanzen, ja, die ja am Anfang ein großes Thema war, das ist jetzt mehr oder weniger geregelt im Großen und Ganzen, da war es halt so, dass letztlich, egal ob es jetzt Herr Orban sind oder Frau Merkel oder wer auch immer, sie haben ein Interesse daran, dass die Briten bezahlen. Weil wenn sie reicher Mitgliedstaat sind, dann haben sie ein Interesse daran, dass sie nicht mehr reinzahlen müssen. Wenn sie ein armer Mitgliedstaat sind, sowieso auch. Und dasselbe bei der Frage der Bürgerinnen und Bürger, also der Frage, was passiert mit den EU-Bürgerinnen und Bürgern, den Deutschen, den Ungarn, den Polen, den Esten, die bereits in Großbritannien leben. Auch bei dieser Frage gab es eigentlich eine völlige Einigkeit, wie man das sonst nie gesehen hat in der Europäischen Union, weil sowohl die ungarische Regierung wie die deutsche Regierung wollte natürlich, dass ihre Staatsbürger weiter in London leben können als Banker oder Kellner oder was auch immer. Und das hat irgendwie diese ganzen Verhandlungen, die natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Energie in Anspruch genommen haben in der Europäischen Union, haben eine seltene oder vielleicht in den letzten Jahren nie dagewesene Einigkeit irgendwie so befördert in dieser Frage. Und das ist sicher mal ein Grund gewesen, warum dieser Brexit bis jetzt überhaupt keine Belastungsprobe, sondern eher ein Moment der Einigung gewesen ist innerhalb der Europäischen Union. Und es gab sicher auch in der EU auf verschiedensten Ebenen eine Bewusstseinswerdung bei Bürgern, bei Unternehmen, bei KMU, bei Konzernen, dass man halt im Zusammenhang mit der Debatte über den Brexit immer wieder auch über das gesprochen hat, was die Europäische Union den Menschen und den Firmen tatsächlich auch bringt. Kostenloses Telefonieren, Reisen ohne Passkontrolle, die ganzen Fragen Export, Import, Investitionen. Also es ist eine Debatte entstanden, die plötzlich ins Positive gedreht sich hat in der Europäischen Union. Und ich habe zum Beispiel auch einmal ein längeres Gespräch geführt mit dem Generaldirektor eines Wirtschaftsverbandes, der auch gesagt hat, das sei plötzlich wieder ein großes Thema, dass auch große Konzerne sagen, wir müssen unbedingt am Binnenmarkt festhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf gar keinen Fall dürfen wir jetzt hier zulassen, dass nach Großbritannien andere austreten oder dass der Binnenmarkt verwässert wird, aus welchen Gründen auch immer. Und das sind halt alles gewissermaßen Debatten, die auch mit dem Brexit beflügelt wurden. Das muss man halt verstehen. Der Binnenmarkt, den ja die Briten per se eigentlich nicht wirklich abgelehnt haben, mal abgesehen von der Personenfreizügigkeit, das ist der Kern, das ist die Machtbasis, das ist, wie manche sagen würden, das Juwel der Europäischen Union. Das ist auch der Grund, warum die Europäische Union auf der internationalen Bühne eine große Rolle spielen kann. Ich würde mal zugespitzt sagen, es ist nur der Binnenmarkt, und der Binnenmarkt ist extrem viel wert. Und das Bewusstsein, dass man diesen Binnenmarkt nicht aufgeben will, dass der für Menschen, für Konsumenten, für Unternehmen eine wichtige Funktion einnimmt, dieses Bewusstsein ist im Zuge des Brexit, nach dem Brexit sicher nochmal gewachsen. Und natürlich auch die Debatte, die dann natürlich schnell über den Brexit hinausgeht, was sind denn die Alternativen zu unserer Gesellschaft, zu dem, was die Europäische Union mit allen Nachteilen, die sie hat, geschaffen hat. Und da hat sicher auch die Konjunktur mit Menschen wie Herrn Trump oder Herrn Putin oder Herrn Erdogan auch dazu beigetragen, dass irgendwie in den letzten Jahren die Stimmung doch ein bisschen gedreht hat, dass man das Gefühl hat, man besinnt sich wieder mehr auf das, was man geschaffen hat und was man hat und mit den Vorteilen, die es auch bringt. Und vielleicht ein bisschen konkreter noch als dritter Punkt. Die Briten haben natürlich in der EU auch immer vieles verhindert, weil sie ja eben nicht wirklich diese ever closer Union, diese engere, immer engere Union wollten, die zwar in den Verträgen der EU drinsteht, die Briten auch mal unterschrieben haben, als sie die Vertragsrevision unterzeichnet hatten. Aber eigentlich haben sie das nie gelebt, diese ever closer Union. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das andere Mitgliedstaaten nicht auch nicht leben. Aber die Briten haben tatsächlich immer wieder Projekte gebremst in der Europäischen Union. Ganz konkret zum Beispiel die Idee einer Verteidigungsunion. Das ist ja seit den 50er Jahren, redet man alle 5 Jahre über die Verteidigungsunion, dass die jetzt kommt, dann kommt sie trotzdem nicht. Ich weiß nicht, ob sie jemals kommen wird, im Sinne von, dass man wirklich eine substanzielle Form von militärischer Kooperation haben wird. Aber sicher ist der größte Bremsklotz dafür, der wäre nicht mehr dabei. Weil es waren immer die Briten. Und es ist ganz interessant, wenn Sie Polen oder Ungarn fragen, die eigentlich sonst eher EU-skeptisch sind. Aber wenn es dann um die Verteidigungsunion geht, dann sind sie durchaus offen dafür. Weil sie natürlich finden, vielleicht neben der NATO könnte es eine zweite Struktur durchaus gebrauchen. Also es ist nur ein Beispiel, aber vielleicht so das prominenteste Beispiel, wo auch in den letzten Monaten Entscheide getroffen wurden, die Briten jetzt während Jahrzehnten immer verhindert haben, einer engeren militärischen Kooperation innerhalb der EU. Also das wäre so ein dritter Grund, warum man im Moment so das Gefühl hat, es geht eigentlich der EU gar nicht schlecht, sondern es geht ihr vielleicht sogar ein bisschen besser als ohne Briten. Also dann wäre mal die Zwischenbilanz, es ist ein Segen für die Europäische Union, dass diese Briten, die ja gar nicht so richtig dabei waren, aber immer vieles gebremst haben, dass die nicht mehr dabei sind. Aber es ist natürlich schon ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt noch mir so ein bisschen im Kopf 3 Gründe, 3 Thesen zusammengestellt, warum natürlich in den Jahren, die kommen, vielleicht der Brexit auch durchaus zu einem größeren Problem werden kann. Ich habe zuerst über die bisherigen Verhandlungen, über den Austritt, über die Scheidungsverhandlungen, über die Article 51 Negotiations gesprochen, wo alle am selben Strick ziehen. Jetzt geht es ja an die zweite Phase der Verhandlungen, Future Deal. Was für ein Verhältnis wollen wir in Zukunft haben, wir Europäer mit Großbritannien? Und da wird die Verhandlungsdynamik die umgekehrte sein. Weil ich denke, dass da jetzt schnell natürlich zutage treten Differenzen, wie man mit bestimmten Themen umgeht. Also die Franzosen und die Luxemburger sind sich zum Beispiel nicht einig, was der Wert ist eines Finanzabkommens oder eines Finanzmarktbestimmungen in einem künftigen Abkommen. Nur als ein Beispiel. Also die Luxemburger sind zum Beispiel der Ansicht, wir bieten komplementäre Dienstleistungen an zur City of London und müssen auf jeden Fall schauen, dass die City of London integriert bleibt in den europäischen Finanzmarkt, während andere Länder, wie zum Beispiel die Franzosen, eher die Möglichkeit sehen, Geschäftsfelder abzuziehen aus London. Und das könnten Sie jetzt natürlich für alle 328 oder wie viele es dann sein werden, Verhandlungskapitel durchdeklinieren, Fischerei, Handel von Gütern, Autoindustrie, da werden Sie in jedem Dossier werden Sie natürlich unterschiedliche Befindlichkeiten finden. Ne? An einem Staat ist das sehr wichtig, am anderen nicht so. Der eine Staat hat ein Interesse, dass es gut läuft, der andere weniger. Und da, glaube ich, ist noch ziemlich viel Zündstoff drin in den nächsten Jahren, auch innerhalb der Europäischen Union, wo dann diese große Einigkeit und Fröhlichkeit dann vielleicht getrübt werden wird. Dann natürlich, die Briten waren doch auch gute Mitglieder im Sinne von, sie haben zwar nicht so wirklich mitgemacht und sie haben einen Britenrabatt gehabt, aber sie waren trotzdem bei den größten Nettozahlern in der Europäischen Union. Also es fehlen 12 bis 14 Milliarden im EU-Budget. Und das ist natürlich jährlich, ja, jetzt kann man natürlich darüber lange diskutieren, ob das viel ist oder nicht so viel. Gemessen an der Größe der EU ist es jetzt vielleicht nicht so viel. Geld, denke ich, ist wahrscheinlich dann im historischen Kontext immer der unwichtigste Faktor. Kann man ja irgendwie drucken, aber es ist im Moment schon etwas, was die EU empfindlich trifft, weil im Moment auch die Verhandlungen laufen über den künftigen Budgetrahmen von 2021 bis 2027. Und da geht es eben darum, dass man der EU neue Aufgaben übertragen will für die Zukunft, aber gleichzeitig eben jedes Jahr 12 bis 14 Milliarden weniger im Topf ist. Und da ist natürlich dann die Frage, sind Deutsche bereit, es wurde auch schon angedeutet, mehr zu bezahlen? Da sagen die Deutschen, ja, bis zu 10 Milliarden. Aber die EU sagt, ja, aber wir müssten vielleicht 11 oder 12 mehr von euch haben. Und da gibt es aber viele Staaten, wie zum Beispiel die Niederländer oder die Österreicher, die auf gar keinen Fall mehr bezahlen wollen. Also da denke ich mir, wird in den nächsten Jahren, weil diese Verhandlungen dauern, denke ich, bis Ende 2020, sicher auch noch infolge des Brexit einiger Zündstoff dann vorhanden sein. Und natürlich, klar, das ist selbstredend, die Briten waren schon ein wichtiges Mitglied mit dem größten Finanzplatz der Welt als Teil der Europäischen Union, mit einem der besten, wenn nicht dem besten Geheimdienst, mit einer großen Armee, mit einem Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Also die EU, die ja immer auch Ambitionen hatte, mehr zu sein als nur ein Binnenmarkt, die verliert natürlich auf dem internationalen Parkett schon ganz deutlich an Bedeutung. Auch wenn Sie daran denken, dass die EU jetzt schrumpft von 510 auf 450 Millionen Einwohner, das ist doch eine deutliche Schrumpfung. Und das macht die EU zum Beispiel auch weniger mächtig in Handelsverhandlungen. Also wenn die Europäer vorher mit den Amerikanern verhandelt haben über ein TTIP, also über ein transatlantisches Freihandelsabkommen, was ja nie zustande gekommen ist, dann misst man natürlich immer, wer hat wie viele Konsumenten hinter sich. Wer kann wie vielen Konsumenten als Markt anbieten in einer Verhandlung. Und wenn die Europäer kommen und sagen, wir haben einen Markt mit 510 Millionen Einwohnern, wovon viele sehr gut verdienen und die auch konsumieren können, Produkte, dann macht sie das natürlich stärker als Verhandlungspartner gegenüber den USA oder Brasilien oder anderen oder China, als wenn sie nur in Anführungsstrichen 450 Millionen Einwohner gewissermaßen in die Waagschale werfen können. Also es ist offensichtlich natürlich, dass die EU geschrumpft ist und an Bedeutung in dem Sinne verliert. Das wären so meine drei Punkte, wo ich sagen würde, die EU kann sicher nicht glücklich sein darüber, dass der Brexit gekommen ist. Aber wenn wir das mittelfristig betrachten in den nächsten Jahren, denke ich mir, wird wahrscheinlich so ein bisschen die entscheidende Frage in der öffentlichen Wahrnehmung, in der politischen Wahrnehmung auch einfach sein, wie geht es der EU ohne Briten? Ob denn das mit dem Brexit zu tun hat oder nicht, ist dann immer noch eine andere Frage, aber das wird natürlich so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung die Messlatte sein? Also geht es jetzt wirtschaftlich weiter aufwärts? Hält diese einigermaßen neue Geschlossenheit, die wir im Moment erkennen, hält die an? Dann wird die EU natürlich in ein paar Jahren zurückblicken können und sagen, also den Brexit haben wir super überstanden. Oder geht es da vielleicht dann bald mal wieder in eine andere Richtung? Es gibt ja immer wieder eine neue Krise, die auftauchen kann und dann ist diese Einigkeit wieder vielleicht abhanden gekommen. Und vielleicht noch wichtiger ist natürlich die Frage, wie es den Briten geht in den ersten Jahren nach dem Brexit, wobei wir auch noch nicht so genau wissen, wann die wirklich sein werden, weil wie lange diese Übergangsperiode genau dauern wird, wo die Briten ja faktisch noch Mitglied sind, das ist ja, denke ich mir, eigentlich noch immer noch ziemlich offen. Aber ich denke, auch übrigens für die Schweiz, um das Thema, was Erich Gisling angesprochen hat, noch reinzunehmen, ich glaube, auch für die Schweiz wird innenpolitisch das eine wichtige Frage sein. Wie geht es den Briten außerhalb der EU? Also wenn es den Briten super geht und wieder alle Erwartungen, die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit sinkt und die Briten jeden Abend glücklich ins Bett gehen und sagen, das war das Beste, was wir gemacht haben, aus der Europäischen Union auszutreten, dann wird das natürlich ein Problem sein für die EU. Das ist ganz klar. Und es wird sicher zum Beispiel jetzt in der Schweiz, um über die Schweiz zu sprechen, auch die Stärken, die sagen, man kann sehr gut außerhalb der EU. Wenn aber umgekehrt die Briten in eine tiefe Wirtschaftskrise stürzen und eine Identitätskrise, wo sie auch schon sind, und sich das fortsetzt, dann würde ich sagen, wird der Brexit natürlich letztlich für die EU, das mag jetzt zynisch klingen, aber das ist natürlich das Beste, was dann der EU passieren kann, weil es ein starkes Signal ist an die anderen Länder, wenn ihr austritt, ist es nicht wirklich etwas, was euch was bringt. Wenn man sehr langfristig schaut, das war jetzt so ein bisschen die mittelfristige Optik, würde ich eine vielleicht ein bisschen langweilige These vertreten. Vielleicht wird der Brexit einmal als Fußnote der Geschichte in die Geschichtsbücher eingehen. Die Briten waren nie wirklich dabei, haben sich nie wirklich wohlgefühlt, sind einmal eingetreten, dann sind sie 46 oder was werden es sein, 47 Jahre dabei gewesen. Und am Schluss sind sie wieder ausgetreten und 10, 20, 30 Jahre später wird man vielleicht die Auswirkungen gar nicht mehr so spüren, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Und vielleicht der Brexit, der so als epochales Ereignis im Moment uns erscheint, auch mir immer erschienen ist, vielleicht wird er einmal vergessen sein, weil er vielleicht von den Auswirkungen für beide Seiten und jetzt mindestens für die EU gesprochen, eben viel kleiner ist, als wir uns das heute vielleicht vorstellen können. Aber das ist wirklich nur eine These. Niemand weiß, was in 10, 20, 30 Jahren sein wird. Dann wird sowieso alles anders sein. Und in dem Sinne schließe ich meine Bemerkung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.